Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
So, Heiko, haben wir jetzt alle Regler auf richtig und alle Selfies gemacht für die Fans?
Hallo Carsten. Du meinst für meine Rentner-Band und meine Rentner-Reha, die Reha-Gang?
Ihr seid schon richtig Buddies geworden, ich merke das schon.
Ich habe probiert, mich in das Sozialgefüge hier einzufinden, ja, und es gelingt mir täglich ein bisschen besser, ja.
Ich überlege jetzt gerade, ob das gut ist.
Naja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Übung, würde ich mal sagen, mit Menschen außerhalb meiner Blase klarzukommen, ja,
wenn mich auseinandersetzen. Mit Menschen überhaupt mal klarzukommen, genau, das finde ich schon interessant genug.
Du darfst echt mal stolz auf mich sein, Carsten. Ich habe auch hart an meinem Rage-Management der letzten 7 Tagen gearbeitet.
Ja, aber sieh mir nach, dass es ungewohnt ist, einen ausgeglichenen, höflichen Heiko hier in der Leitung zu haben.
Okay, dann fangen wir es mal so an. Schönen guten Abend, Carsten. Wir schreiben heute Mittwoch, den 13.10. Ich grüße dich aus dem schönen Bayerisch Gmein, auch was gar nicht so gemeint ist. Boah, das ist sehr schlecht.
Der war auch nicht mal gemein.
Nee, der war nicht mal gemein. Nee, ja, cool, wir nehmen wieder auf. Eine Woche vergangen, ja.
Ja, und es werden auch nicht mehr heute, fürchte ich. Es bleibt bei uns beiden.
Nee, Recklinghausen hat sich kurzfristig ausgekriegt. Grüße gehen raus. Lass dich nicht stressen, lieber Marian. Ja, ich schicke dir viel Musa und Karma hier aus der schon eingeschneiten Gipfellandschaft. Ja, es ist zum Kotzen schön, die Landschaft hier. Ist echt grauselig. Heute Nacht hat es ein bisschen die Berge zugestaubt, wie so mit Puderzucker oben drüber. Das schaut schon ganz gut aus, so aus der Entfernung.
Ja, jetzt, wenn ich könnte, würde ich jetzt jodeln. Würde ich dir unterstützen zu jodeln.
Ich bin ja froh, dass du nicht das Alphorn schnell mal spontan auspackst und brichst.
Meine Ukulele. Ja, ist doch schön, wenn es dir da so gut geht.
Es ist so langsam, ich möchte nicht sagen, dass sich so langsam dieses Urlaubsfeeling einstellt, weil davon sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Aber ich habe mich, glaube ich, mit der Situation ganz gut arrangiert und kämpfe innerlich nicht mehr dagegen an, einfach die Dinge mit mir geschehen zu lassen, die hier so geschehen. Und das ist auch ganz okay. Das ist echt ganz okay, jetzt nach einer Woche.
Jetzt wird's tief. Du kämpfst nicht mehr, das vertiefen wir jetzt nicht, oder? Gegen was genau du nicht mehr ankämpfst? Oh Gott.
Naja, ich stelle ja auch immer die Frage, wie würdest du dich fühlen, wenn du das erstmal in die Bewegungstherapie, Schwimmbad mit irgendwie vielen anderen Menschen, die viel älter sind als du gehst. Das fühlt sich ja halt beim ersten Mal komisch an. Aber.
Glaub ich dir. Schwimmbäder sind ja eh nicht so meins.
Ach so, ja, da war ja was. Ja, aber ansonsten ist alles gut eingewohnt und eingelebt hier. Das ist alles okay. Auf Augenhöhe, ja, mit, wollte ich schon sagen, mit den Zitterspielern. Das habe ich gestern ausgelassen. Gestern war hier lokale, wie nennt man es denn, Folkloreabend, würden wir es, glaube ich, im Urlaub nennen. Ja, der Rest von meiner Gang war auf jeden Fall bei zwei Hackbrett- und Zitterspielerinnen.
Ja, ja, ich meine, das ist hohe Kunst, so ein Hackbrett.
Ich will das auch gar nicht kleinreden, aber das war mir dann a little bit too much.
Du hast dann lieber gemacht, was so IT-Gusteln machen, auf dem Zimmer
gestreamt. Ich war meine übrige nach dem Abendessen 5 Kilometer Runde nochmal laufen und dann war ich schon ein bisschen fertig, habe noch ein bisschen eine neue Serie angefangen, nachdem ich, das ist mir schon beim Stream jetzt, ja, können wir vielleicht vorziehen an der Stelle, habe die Dokumentation über diese Google Earth-Geschichte fertig geguckt. Also ist ja eigentlich keine Doku, es ist eine Miniserie. Das ist
eine Miniserie, genau.
Du hattest übrigens recht, Carsten, es waren 4 Teile.
Ja, echt nicht viel, aber ja, ich höre nur.
Ich sag's
Gutes.
Ja ungern, du hattest recht.
Wieder mal. Mhm.
Ja, nee, super, super, super kurzweilige Verfilmung der Story, die ja da durch die Medien meandert ist in den letzten Tagen und Wochen. Oder eher in den letzten Tagen gefühlt. Kann man sich gut angucken. Will jetzt auch nicht zu viel spoilern für all die Leute, die genau wie ich das eben in den Medien nicht mitbekommen haben, sondern bei Netflix über die Serie stolpern. Gönnt sie euch, ist ziemlich cool.
Kann man der Billion-Dollar-Code heißt es übrigens.
The Billion-Dollar-Code, also der Milliarden-Code quasi.
Auf Deutsch. Ja. Ah ja, also ein bisschen spoilern darfst du schon, nicht? Worum geht's? Warum ist die Serie gut? Warum macht's Spaß, sie zu gucken? Überragende Schauspieler, überragende Storyboard, geile sehr, Geschichte.
Guter Cast, würde ich mal sagen. Gute schauspielerische Leistung. Nein, ich denke mal, schauspielerisch solide abgeliefert. Die Story ist natürlich extrem spannend, denn es geht darum, um die Historie. Wer hat denn eigentlich den Code für Google Earth geschrieben? Oder wer hat die Idee ins Leben gerufen? Auf welchen Misthaufen ist dieses Ding gewachsen? Und ich spoilere mal so viel dazu, es kommt nicht aus dem scheiß Silicon Valley.
Und wer hat es erfunden? Die Schweizer, oh, oder?
Der CCC hat es erfunden. Nein, der CCC hat seinen Finger ein bisschen mit drin, aber zwei Berliner, damals Youngster, ja jetzt Oldies. ja, Oldies auch nicht. Aber die haben es eigentlich erfunden. Ja. Die hatten die Vision eben von Terra Vision, so hieß das Programm bei ihnen früher. Und,
das war ein Kunstprojekt, glaube ich, ursprünglich, gell? Das war gar nicht so als Tech-Scheiß gedacht.
Einer der Schöpfer war Kunststudent in der Tat gewesen und hat es als Medienkunst quasi versucht umzusetzen und ist dann irgendwie programmiererisch an Grenzen gestoßen, weil er ist ja Künstler, kein Programmierer, und dann kam ein Programmierer, der damals auch nahe dem CCC war, irgendwie drauf.
Ich glaub, da war jeder halbwegs scheide Programmierer CCC nah.
Ja.
Ja.
Ja, 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 ja. Aus Gründen, genau. Eine gute Story auf jeden Fall. Konnte der junge Mann, der programmieren, der richtig programmieren konnte, dann auch dem Künstler ein bisschen weiterhelfen. Sie haben zusammen dann dieses Terravision-Projekt aus dem Boden gestampft oder wirklich ins Leben gerufen. Und dann nahm die Story ihren Lauf bis nach Amerika, bis ins Silicon Valley und wieder zurück und mit allen Facetten, wie es dann so ausschaut, wenn ein Ideenklau stattfindet, sage ich mal ganz vorsichtig. Hochspannend, ja, bis zur letzten Minute spannend. Gönnt euch die vier Stunden.
Da gibt es auch sehr viele Berichte momentan über diese Serie. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber viel drüber gelesen schon. Und vielleicht nur so viel, der Code, den der damals programmiert hat, der muss wirklich sensationell gewesen sein. Der hat es wohl geschafft, eine Programmierstruktur zu entwickeln, die, vor allem wenn es halt auf Bilder und Erddarstellungen kommt, hat er sehr, sehr viele grafische Aspekte. Und der hat da wohl mit seinem Code etliche Probleme gelöst, die immer wieder aufgetaucht sind. Und das Ding ist so gut, dass es nicht nur jetzt, glaube ich, immer noch im Quellcode von Google Earth ist, sondern eigentlich auch letztlich weil plattformübergreifend auf jedem Handy implementiert ist.
Auf jedem Handy bei Google Earth, in jedem scheiß Flugzeug, die kleinen Monitore im Vordersitz, die quasi zeigen, wo der Flieger gerade ist. Das alles basiert am Ende vom Tag auf den zwei Berliner Jungs. Juri und Carsten. Nein, der eine hieß übrigens auch Carsten, aber Carsten mit C. Ich
wollte gerade sagen, bestimmt so ein C-Carsten.
Es war ein C-Carsten, war kein K-Carsten. Aber es war ein Juri mit J.
Nationalstolz wieder hochhalten. Deutsche können eben doch auch ein bisschen programmieren. Das heißt doch, wir können nur Ingenieuren, aber nicht programmieren. Ja. Darum stehen wir digital da, wo wir stehen.
Wow. Genau. Und den Serienbinge habe ich dann gestern Abend einfach dem Hackbrett und Zitterabend vorgezogen. Und zwar, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Auch wenn meine Hood und meine Crowd gesagt haben, es war total toll.
Mit dem Schmitz. Was? Ja, bestimmt auch. Aber das sagen auch viele, die vom Helene Fischer-Konzert kommen. Und ich würde ihnen.
Das gescheite Weiß, das Weißbier richtet es dann schon in der Wahrnehmung, glaube ich.
Ah, okay. Diese Geschichte.
Ja, ohne Häme. Nein, ich glaube, die, das sind alles ganz interessant und nett. Also die sind alle sehr nett, muss ich sagen. Auch bei Personen. Du hast ja manchmal so Antipathie und Sympathie. So in den ersten Sekunden, wenn du jemanden kennenlernst. Die sind schon alle ganz okay, muss ich sagen. Ja. Auch wenn es im ersten Moment dann nicht so scheint.
Du, keine Wertung.
Ja.
Auch wenn ich wahrscheinlich ähnlich wie du auf das Hackbrett wahrscheinlich verzichtet hätte.
Ja. Na, vielleicht gucken wir, die ist ja jede Woche das gleiche Programm. Vielleicht gucke ich mir das ja nächste Woche an.
Vielleicht spielen sie dann ein anderes Lied.
Das könnte sein, aber ich glaube, das ging echt so 2-2,5 Stunden. Als ich von meiner Spaziergangsrunde da zurückkam, waren sie auf jeden Fall da alle noch fleißig am Zugucken, Zuhören.
Am Hackbrett binschen.
Hackbrett binschen, ja. Ich erzähle da off-topic mal die Randkommentare dazu. Das möchte ich jetzt hier nicht plagen.
Nee, muss nicht alles über den Äther. Apropos binschen. Netflix ist Nummer 1. Schon mitbekommen.
Ja, Potzblitz wundert mich gerade nicht, aber mitbekommen, weil du es in die Shownotes gepackt hast, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe es einfach wohlwollend wahrgenommen und dachte mir, naja, macht schon Sinn.
Also die Geschichte ist einfach, es geht um die Nummer 1 im deutschen Streamingmarkt. So einfach ist es. Und wir haben ja schon immer wieder mal drüber philosophiert. Ich hätte gedacht, dass Amazon Prime sich länger halten würde, allein schon weil Teil des Abos und weil halt eigentlich immer noch gnadenlos günstig. Aber anscheinend langt es alleine nicht mehr, weil erstmals hat sich Netflix an die Spitze der Streaming-Anbieter gesetzt. Mit 32% Marktanteil. Amazon Prime hat einen Prozentpunkt verloren, ist jetzt direkt dahinter auf Platz 2. Und mit Disney Plus kommt dann immerhin noch auf 18%, das hätte ich nicht gedacht.
Doch so viel. Das sind bestimmt aber die vergessenen Abo-Spendengötter, die da im Hintergrund wirken. Denn was hatte ich mir denn? Achso, bei
Sky kommt schon auf 7%. Wow,
ist auch. Oh, danke für den Reminder. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt.
Du hast immer noch nicht gekündigt.
Ich glaube, ich habe immer noch nicht gekündigt. Man regt mich immer auf. Memo
Apple TV selbst. Plus ist Platz 4. Nee, ist Platz auf jeden Fall 4%.
Gut, dass du sagst. Ich hätte sonst gedanklich wieder Disney Plus und Apple TV Plus in einen Topf geworfen. Mhm. Aber das sind ja zwei getrennte Geschichten. Ja, Apple TV Plus, keine Ahnung. Ich hatte nach der letzten Telefonanschaffung ja mal dieses kostenfreie Jahr da aktiviert. Aber ja, irgendwie bräst mich das Angebot jetzt nicht so von den Füßen, muss ich sagen.
Ja, die haben halt noch recht wenig Eigenproduktionen. Da kann Disney halt mit Star Wars aufwarten und vor allem mit dem ganzen
Marvel. Ja. Schon richtig. Wobei ich da auch recht wenig reingucke.
Ich auch nicht. Allein, wir sind halt nicht immer repräsentativ.
Ja, ist richtig. Es steht auf meine Not-to-Do-Liste übrigens.
Und Netflix hat ja auch wirklich ein paar ziemlich gute Sachen rausgehauen in letzter Zeit. Also
ja, sehr, 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 sehr coole Geschichten. Unter anderem, aber es ist mir fast schon wieder zum Mainstream drüber zu reden, aber dann doch eigentlich geil, zu geil, um nicht drüber zu reden, ist Squid Games.
Ja, dann leg los.
Ja, leider
ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich hänge immer noch in meiner ewig langen Serie fest und ich bin noch so ein Treuer.
Ne? Ja, also, anderen.
Ich schaffe einfach nicht zwei Serien parallel, vielleicht ist es so einfacher.
Ja, Squid Game. Maya wollte letzte Woche ja schon pitchen oder drüber sprechen. Ja, sehr guter Move. Ja, Maya, da du heute leider nicht da bist, noch eine Woche liegen lassen, dann riecht's ranzig und wird angegammelt. So, deswegen müssen wir es heute mal kurz abfrühstücken. Koreanische Serie über ein am Ende vom Tag ein Todesspiel. Ja, geht darum, dass eine ausgewählte Menge an Menschen oder Anzahl an Menschen, egal ob Männer oder Weiblein, quasi um ganz viel Geld spielen können, aber wenn sie in den einzelnen Spielen versagen, werden sie umgebracht, quasi erschossen oder sterben halt einfach bei dem Versuch, die Aufgabe zu bewältigen. Ja, das kannst du dir aussuchen, ob du wegen.
Hört sich jetzt so ein bisschen nach Saw an, aber okay.
Ja, hat Elemente aus Running Man, aus Saw, aus vielen vorhergehenden Geschichten. Ist also eine hundertprozentig koreanische Produktion. Und somit muss man ab und zu auch mal umrechnen, um welche Summen es dann eigentlich so geht. Aber ja, am Ende vom Tag treten halt viele Menschen da dazu an, viel, viel Geld zu verdienen, wenn sie überleben. Und wie es dann bei so einer Anhäufung von Menschen ist, entstehen dann natürlich dann auch solche Mikrokosmosgebilde, ähnlich wie hier mit meiner Reha-Rentner-Gang. So Zweckgemeinschaften. Und das Ganze, die ganze Serie, die Schicksalsgemeinschaft zieht sich dann über 5 oder 6 Folgen. Es werden immer weniger, die quasi diese Kinder, das sind alles Kinderspiele, die da nachgestellt werden, auf natürliche Art und Weise. Und am Ende vom Tag, es kann nur einen geben, Survival of the Fittest. Und das ist ganz oder recht spannend und anschaulich dargestellt. Kann man sich echt gut reinziehen, es gibt nur eine Staffel. Ist ein verregnender Sonntag, dann ist man da, glaube ich, mit durch, wenn man sich ins Zeug legt.
Wenn man sonst kein Leben hat, okay, kann man sich auch mal an einem Tag eine Serie durchziehen.
Ja, vielleicht auch an 2 Tagen, ja. Aber auf jeden Fall sehenswert, ist natürlich sehr gehypt gerade, viele Memes sind unterwegs. Ich finde es auf 2 Ebenen sehr, sehr krass, wie erfolgreich das ist. Zum einen, weil es eine koreanische Serie ist und die ersten paar Minuten sind schon ein bisschen befremdlich, weil es einfach ein anderer Style ist, als man es so von anderen Serien gewohnt ist. Und zum anderen, ich weiß nicht, ich glaube, in allen Ländern, in denen es Netflix gibt, ist das Ding auch auf Platz 1 einfach durchgechartet und durchgestartet.
Und zwar unerwartet, gell? Also war es nicht so ein angekündigter Blockbuster wie Games of Thrones oder was ist jetzt
das Spin-off House of Dragons? Out of nothing kam das.
Ja, kam aus dem Nichts, war da und hat alle umgewuppt.
Ja, ziemlich cool. Ich dachte mir auch, Squid Games wird mir die ganze Zeit hier in der For You vorgeschlagen. Gucke ich halt mal rein. Ja, und wenn es nichts ist, kannst du ja skippen quasi. Und dann waren 2 Tage rum, die Serie war zu Ende und ich dachte mir, what the fuck? Was ist jetzt hier passiert? Also kann man sich auf jeden Fall angucken an die Hörerschaft, die vielleicht noch damit struggelt. Aber guckt euch erst die Google Earth-Geschichte an, die ist eigentlich noch geiler als Squid Games. Squid Games ist halt super surreal.
Ist das eine deutsche Produktion, weißt du das? Hat das mit dem Thema nicht so viel zu tun, aber wäre mal ein Beispiel für eine gute deutsche Produktion.
The Billion Dollar Code ist, glaube ich, eine deutsche Produktion, deutsch-amerikanische Co-Produktion. Aber ich würde sagen, sehr, sehr, also mehr deutsch als irgendwas anderes.
Okay. Endlich mal eine deutsche, gute Serie.
Ja, es gibt ja ein paar ganz gute deutsche Serien. Bad Banks zum Beispiel ist zwar schon ein bisschen älter, aber ist auch sehr, sehr gut.
Habe ich nie gehört.
Echt? Du guckst die falschen Serien, mein Schatz.
Wahrscheinlich, ja. Sonst würde ich das. Und wie hieß die andere Ding? Dark muss auch relativ sehr gut sein. Relativ sehr gut.
Dark?
Kennst du nicht?
Nee, hat's noch nicht.
Ich glaube, das führt zu weit, aber es ist so ein, also auch so ein bisschen Horror-Zeiten-Ebenen-Verschieb. Es irgendwie 3 Staffeln gibt's. Irre komplexer Aufbau. Ich habe mal einen Podcast gehört, der sich nur mit der Story befasst hat. Ui, da rutschen da bloß noch die Zeitebenen so durcheinander. Hängt irgendwas damit zusammen, dass in einer kleinen deutschen Stadt ein Zeittor entdeckt wird.
Und okay.
Dinge. Aber muss extrem gut sein.
Okay, ich habe hier noch ein bisschen abendliche Freizeit, von daher.
Ja, gleich notieren.
Ja, vielleicht schaffst du ja unsere eigenen Shownotes morgen nochmal zu lesen.
Nee, Dark tun wir dann nicht rein. Das Squid Game lassen wir jetzt mal. Aber Dark muss nicht hin. Genau, ich habe mich, war das gestern Abend, sehr amüsiert. Ich habe einen Podcast-Tipp an der Stelle mitgebracht.
Nein.
Weil nicht nur streamen, sondern auch mal wieder gut Podcasts hören. Hoaxilla habe ich ja schon mehrfach erwähnt, der skeptische Podcast aus Hamburg. Und die haben sich jetzt aufgepasst mit den Kack- und Sachgeschichten zusammengetan und eine über zweistündige Aufnahme über He-Man produziert. Ja. Und ich habe mich sehr amüsiert, sehr amüsiert. Vielleicht irgendwie nur kurz vorstellen, Hoaxilla lasse ich jetzt mal weg, die könnten die meisten kennen, aber die Kack- und Sachgeschichten waren mir tatsächlich unbekannt bis dato. Und ich finde, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, ich finde deren Format sehr interessant. Beruht meistens darauf, dass sie sich irgendwas Themen wie He-Man, also so popkulturell annehmen, reden dann teils über aktuellen Anlass und springen dann aber auf andere Meta-Ebenen. Also ich habe gleich noch
auf mehrere Meta-Ebenen, ja.
Krasses Beispiel, also im Fall von He-Man geht es zum Beispiel darum, warum ist He-Man eine Schwulen-Ikone? Und Ja, also belassen es nicht nur bei der Serie selber, sondern beleuchten eben auch den Hintergrund, wie ist He-Man entstanden, wie viele
warum
besoffene...
Warum können die Actionfiguren nur nach rechts und links drehen und schlagen und wieso schmieden die noch Schwerter, wenn sie doch eigentlich mit Raumschiffen durch die Gegend fliegen und so, sehr geil.
Ja, also wunderbarer Hörgenuss. Sind dem Bier nicht abgeneigt, merkt man in der Aufnahme, glaube ich, so ein bisschen.
Ich war sehr früh wach heute Morgen und dachte, mir hat so ein bisschen so zum Dösen, hörst die neue Hoaxilla-Folge. Und hab so im Halbschlaf die He-Man-Story gehört. Da war schon so auch sehr am Schmunzeln. War dann aber durch meinen vollen Tagesplan eigentlich ein bisschen abgelenkt und habe gar nicht geguckt, wer diese Co-Sprecher waren. Und dann schreibst du mir, guck dir mal die Kack- und Sachgeschichten an. Was ich natürlich prompt gemacht habe. Ich bin dann nicht beim Puh-Muckel mit Doppel-O eingestiegen, sondern habe mir die 4 Folgen vorher bin ich eingestiegen mit der Analyse von Life of Brian, weil ich ja auch die-hard Monty Python-Fan bin. Und da hast du mich gehabt mit den Kack- und Sachgeschichten. Also die 3 sind mega. Und
drei sind es.
Auf deine Aussage gerade, um den Bogen da zu schließen. Beim Laufen heute Mittag habe ich mir das dann reingezogen mit zu Life of Brian. Und ich habe auch verdächtig oft im Hintergrund dieses Fump gehört.
Nee, das ist auf jeden Fall. Also ich habe mir, meine andere Lieblingsfolge ist tatsächlich der Puh-Muckel mit Doppel-O. Geht auch über 2 Stunden über Pumuckl. Das ist mir dann teilweise sogar ein Stück zu Meta, habe ich festgestellt. Vor allem, also der erste Teil ist sagenhaft, wie sie darüber erzählen, wie die Werkstatt gefunden ist. Was mir nicht bewusst war zum Beispiel, ist, dass sehr, sehr viele oder vielleicht sogar die meisten Pumuckl als Fernsehserie wahrnehmen. Und ja, wahrgenommen haben. Für mich war das seit jeher ein Hörspiel. Für mich war Pumuckl seit jeher auf Kassette.
Auch. Damals gab es ja nur ARD oder ZDF und ich glaube, war dann im ARD. Ist ja auch egal.
Ja, Bayerischer Rundfunk und ARD wahrscheinlich.
Ja, dann war es ARD. Das war halt so ein Goodie on top, aber ich habe das auch als, wie hieß die damals, war das Karussell-Kassetten?
Ja, das kann gut sein.
Auf jeden Fall war eine von den Damen, von den Verlagen damals.
Pumuckl.
Aber das war für mich ein Hörspiel und Bin ich bei dir, ja. Der Kuhbuckel.
Kuhbuckel. Kreuzbirnbaum und Hollerstaun. Pumuckl. Mir ist wieder aufgefallen, das war so mein erster Schauspielerwechselschmerz, weil der Meister Eder hatte ja ursprünglich eine andere Stimme und Gustl Beyerhammer ist erst später dazu gekommen. Und
oh,
ich habe
okay.
Jahre gebraucht.
Ich kann Meister Eder nur als Gustl Beyerhammer.
Ja, weil der es dann halt durchgezogen hat, aber er ist nicht der erste originale Meister Eder. Nein, okay. Und da reden sie eben über, wer ist der Autor von Pumuckl. Jetzt reden wir mehr über Pumuckl als über He-Man. Eigentlich wollten wir doch über He-Man reden.
Nee, wir wollten eigentlich über die Kack- und Sachgeschichten reden.
Und also ich fand es dann ein bisschen anstrengend, aber wahrscheinlich auch, weil sie meine Kindheit damit so ein bisschen lächerlich machen. Als es darum ging, ob Meister Eder schizophren ist und ob es Pumuckl gar nicht gibt und ob der nicht einfach ein einsamer alter Mann ist.
Was wollen Sie uns damit sozialverträglich sagen?
Und am Schluss dann die Thematik, ob Pumuckl ADHS krank, also
ja, so natürlich hat Pumuckl ADHS, ja.
ja, klar. Aber selten so viel gelacht wie bei einer von den Produktionen. Absoluter Podcast-Tipp für alle, die es noch nicht kennen. Eigentlich wahrscheinlich Shame on us, dass wir die Kack- und Sachgeschichten bisher noch nicht kannten.
Das ist das. Du sprichst da einen wunden Punkt an und du hast vollkommen recht. Zum einen ging es mir so wie dir mit dem Pumuckl, ging es mir mit Life of Brian so. Ich hätte gern mitgeredet. Ich habe mich dabei ertappt. Und ich habe festgestellt, das ist extrem ungeschickt, wenn du in diesem Kraftraum deine unter Aufsicht technisch perfekten Ausführungen an den Geräten machen musst und du musst dabei lachen, weil du den Podcast hörst, ist komplett kontraproduktiv, ja. aber die Jungs sind sehr unterhaltsam, sehr gut. Ich freue mich auf den Rest. Ich habe noch so viel nachzuhören da. Und
die haben geile Themen.
Ich habe mal in der Historie geguckt zu den Podcast-Charts. Die sind ja regelmäßig Platz 1 und 2 in ihrer Rubrik in den Apple Podcast-Charts TV ja, und
Film. Zu Recht?
Ja, zu Recht. Muss ich sagen, zu Recht. Und ich habe den Namen schon öfters mal gesehen beim Durchgucken von den Charts. Aber dann dachte ich mir, naja, so Mainstream bist du nicht, so als Underdog. Ne? Du hörst keinen Platz 1 Podcast. Das ist mir viel zu Mainstream. Ach, reg mich am Arsch. Die Jungs sind echt gut. Ich habe auch ein 3 € im Monat Abo abgeschlossen, um den Bonus-Content genießen zu können vorhin.
Okay, was gibt's da an Top als Abonnent?
Noch eine andere Auskopplung. Und ein Format, ich habe den Namen schon wieder vergessen, was Bibelstellen quasi im Filmkontext setzt und muss ich mehr. Ja. Nehmen sie halt quasi Bibelstellen und sagen, okay, wenn das jetzt der Film XY wäre oder das als Film gesehen, ne, was steckt da so alles drin? Ziemlich cool. Also die Jungs gefallen mir echt, echt gut und kacken Sachgeschichten, auch wenn der Name ein bisschen anzüglich ist. Haben einen angenehmen Schnack, nehmen auch kein Blatt vor den Mund, sind nicht verkrampft. Taugt mir extrem beim Hören, muss ich sagen. Und ich bin echt auf die vielen, vielen Folgen, die ich noch nicht gehört habe und die dann noch kommen, gespannt. Und das ist sehr cool. Und, gefühlt war, ich glaube, ich bin über das Hoxilla-Ding auch nur gestolpert, weil es gar nicht so viel Hoxilla-Folgen in der Vergangenheit gab. Auf jeden Fall beim Podcatcher sind die nicht angezeigt.
Ja, doch, gibt's schon. Vor allem die nehmen wir jetzt an den Wild Mics, wie heißt das Ding? Wochengesprächen teil. Da gibt es dann normalerweise noch jede Menge Zusatzcontent. Das ist so ein Projekt mit Tommy Krabbeis. Da unterhalten sie sich in so einer Expertenrunde und weitestgehend über Wissenschaft und aktuelle Themen.
Ach stimmt, hab ich gelesen. Also man muss ja sagen, manchmal ist man prürt abhängig von der Technik. Wenn es dir dein Podcatcher nicht als New Shit und noch nicht gehört anzeigt, dann geht's halt einfach unter.
Irgendwann mal, ja. Also ich höre auch mittlerweile diese Gespräche viel lieber als die eigentlichen Hoxilla-Folgen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch viele einfach geskippt in letzter Zeit, nur zum Glück habe ich die He-Man-Folge dann doch aktiviert und habe mich köstlich amüsiert. Also auf jeden Fall. Auch die nicht wirklich He-Man Aficionados sind, hört rein.
Es lohnt sich, macht Spaß. Es ist sehr, sehr witzig. Ja, es ist sehr, sehr witzig. Ja, wo wir schon bei diesen ganzen popkulturistischen Themen sind. Einer der bekanntesten, ich wollte schon sagen, Traumschiffkapitän. Aber es war ja ein Raumschiffkapitän, kein Traumschiffkapitän. Captain Kirk hat es heute mal ins All geschafft. Ne?
Habe ich mitbekommen, aber nicht verfolgt. Ist er wieder runtergekommen mit seinen 90 Plätzen?
Er ist wieder safe runtergekommen. Er hat damit so den Rekord der älteren Dame von der NASA geknackt, die die ja beim vorletzten Mal oder letzten Mal mitgeflogen ist bei Origin, glaube ich.
Ja.
Und ne, und hat mit 90 Lenzen genau den Altersrekord für den ältesten Mann oder den ältesten Mensch im Weltall geknackt. Ganze 4 Minuten war er da oben. Kam und safe runter. Ne? Der Ritt auf dem Penis, wie es so schön heißt in Fachkreisen. Mhm. Auf dem Origin-Penis. Nein, sieht nicht aus wie ein Penis, die Raketen. Nein, Jeff, alles gut, du hast alles richtig gemacht. Ja, aber gerade, also ich find's krass, wie in welcher Häufigkeit jetzt da die Rakete geritten wird, ja?
Naja, jetzt nimmt er das Horse Race auf, ne? Noch ja. Ist da Propaganda drin. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du sagst, ein 90-Jähriger ohne Vorbereitung, 4 Minuten,
puh, ja. Läuft. Gott sei Dank ist ja auch der CO2-Abdruck nicht ganz so groß bei so einem Raketenstart, habe ich gehört.
Fällt kaum ins Gewicht. Pflanze 3 Bäume und gut ist.
Genau. Vielleicht googelt ja Jeff Bezos auch. Gut, das ist ja auch. Nein, vielleicht googelt Jeff Bezos ja mit Ecosia. Nein. Er nutzt Ecosia als Suchmaschine. Entschuldigung.
Finde die 5 Fehler in einem Satz.
Ja, ich habe zu viel Billion-Dollar-Code geguckt mit Google und Google Earth und überhaupt. Da sind auch ein paar nette Wortspiele drin, was das Thema angeht, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, da merkst du erstmal, wie diese Phrasen sich eingebrannt haben.
Naja, logisch.
Mit Ecosia. Hält mich am Arsch. Ja, natürlich. Suchte mit Ecosia.
Ja.
Punkt. Ja, hoffentlich Jeff, ne? Be a role model.
Gute Promo-Aktion, sage ich da nur. Gute Promotion. Ja, sehr gute
nicht
Promotion.
So schlecht. Nein, aber sie kamen alle gesund runter, alles gut. Wie heißt der? William Shatner, ne? War das, glaube ich.
Auch ein hervorragender Musikant. Ein hervorragender Musikant haben wir hier auch schon mal getippt.
Ja, stimmt, ja, jetzt, wo du sagst.
Common People. Geniale Nummer.
Gib it. Ja, Sprechgesang. Google, Facebook, Instagram, hast du nicht gesehen. Wir haben ja unsere Hörerschaft die offene Frage gestellt. Müssen wir aus ethisch-moralischen Gründen Facebook und Instagram verlassen oder nicht? Vielen Dank für euer Feedback an der Stelle. Euer reichhaltiges Feedback. Ich glaube, es hat keinen interessiert.
Es hat niemanden interessiert. Ich stelle fest, das ist vielleicht auch so eine Altersfrage, es macht mich ein bisschen befangen. Du kriegst fast nur noch Resonanz, wenn du Bilder aus dem Krankenhaus postest. Dann ist der Kanal voll. Und zu Geburtstagen manchmal noch.
Ich glaube, das ist echt so ein Alters- und Generationsding. Und vielleicht aber auch ein Kanalding. Ja? Vielleicht müssen wir einfach mehr auf Instagram posten, wenn es nicht gerade down ist.
Mhm. Okay.
Oder auf
Marian, Twitter. Hast du gehört? Oder. Du genau, bist ab sofort
Social Media Beauftragter beim Gadgetfunk, Marian Hecke.
Social Media Marian. Ja, ich weiß schon, wir twittern zu wenig, wir Instagrammen zu wenig. Wir sollten uns diese, aber wenn das nicht so viel Zeit kosten würde.
Ja, ich glaube, da sind wir auch einfach zu verkopft, Carsten. Na, wir kommen ja noch aus einer Generation, als Instagram ja noch ein Place Your Perfect Image Shit. Genau. So war Instagram ja. Und mittlerweile ist es ja einfach nur, schick mir eine DM auf Insta.
Ja, was bei Insta.
Aber besseren vielleicht Messenger verkommen, ja.
Können unsere Hörer da mich auch eines Besseren belehren? Mich stört also diese Notwendigkeit, jetzt mal ein Bild mitzuposten. Das ist das Schöne an Twitter zum Beispiel, da haust du dann 3, 4, 5 Zeilen rein und gut ist. Bei Insta nicht am Rechner, sondern du musst dich auf diese Kacktastatur am Handy verlassen und du brauchst jedes Mal ein Foto dazu. Finde ich doof. Also stresst mich. Zu viel Aufwand. Ja,
dann mach doch eine Story, Mann, da kannst du auch ein Video nehmen. Ja, ich glaube, da sind wir zu verkopft, Carsten. Ich seh das ja auch bei, ich verfolge ja so ein bisschen diese ganze TikTok-Geschichte. Da hätte ich auch noch eine Frage an dich übrigens.
An mich?
Ja, an dich. Na, okay, du als nicht TikTok-User, ist, aber ich glaube, es ist nicht nur auf TikTok so. Doch, ich glaube, vornehmlich auf TikTok. Irgendwie ist da aktueller Trend, dass irgendwelche Leute irgendwas vor der Kamera in sich reinschmatzen und essen und dabei labern. Irgendein Bullshit.
Ich bin raus. I don't know.
Okay. Ist mir so gekommen, wie erfolgreich da irgendwelche mampfenden Mamis oder fressenden Facker oder wer auch immer, Vater, Entschuldigung, sich irgendwie Frühlingsröllchen oder eine Pizza oder irgendwas, was sie vermeintlich gekocht oder nicht gekocht haben, reinziehen und dabei irgendeinen Bullshit reden und da eine mega Followerschaft haben. Ich kapiere es nicht, Carsten.
Ja, also TikTok, ich auch nicht. Kann ich nicht mitreden.
Und die andere Frage, die ich mir stelle, jetzt, wenn ich am Klo sitze, warum gucke ich mir TikToks an? Von mampfenden Menschen.
Was habe ich früher auf dem Klo gemacht, bevor ich TikTok gefunden habe?
Da habe ich Facebook scrollt. Also okay, zurückzukommen zu unserer Frage. Wir bleiben natürlich auf Facebook erhalten. Wir geloben Besserung bei Instagram, twittern vielleicht auch ein bisschen mehr und werden komplette Social-Media-Nerds, okay?
Mhm. Aber nur, wenn ihr uns folgt überall. Weil sonst macht es, alleine macht es keinen Spaß.
Richtig, richtig, richtig. Ja,
haben wir also. Willst du hier die Brücke schlagen von Instagram und Facebook zu den 7 digitalen Todsünden, oder?
Ja, mir dünkt, ich hätte Instagram da irgendwo gesehen, aber lass mich nochmal ganz kurz überlegen. Die 7 digitalen Todsünden. Oder generell, die kennst du die 7 Todsünden, Carsten?
Ich kenne, natürlich habe ich den Film gesehen.
Die 7 Todsünden, gibt es einen Film?
7.
Ach so, ja, den habe ich ganz weit irgendwo.
Ist schon Eck her, ist aber verdammt gut gealtert.
Ja. Okay, die 7 Todsünden. Trägheit, Völlerei, Neid, Zorn, Habgier, Wollust und Hochmut. Mhm. Wer kennt sie nicht, wer lebt sie nicht? Ne?
Ist mir alles gänzlich fremd.
Ja, und irgendein lustiger Mensch hat sie einfach mal mit der digitalen Realität in Gegenwart verknüpft, die dann heißen würden, für Trägheit steht Netflix, für die Völlerei steht Lieferando, für den Neid steht Instagram, für Zorn steht Twitter, für Habgier Amazon, für Wollust Tinder und für Hochmut LinkedIn. Und ich habe das gesehen und ich habe mich echt totgelacht. Es trifft ziemlich gut.
Ich habe es auch gesehen, perfekt.
Es trifft es ziemlich gut.
Wollust Tinder, ja, okay, ja, ist was dran. Oh, war ja, Instagram dabei? Ich habe gar nicht aufgepasst.
Instagram, doch, ja, bei Neid.
Neid, okay.
Und es trifft es eigentlich auch ziemlich gut. Und Trägheit und Netflix, more, kann ich nur so unterschreiben gerade. Tüllerei, Lieferando, ja, nein, das passt halt auch schon gut. Und Twitter und Zorn ist halt auch ein 1000% Match.
Aha. Ja, das ist geil.
Ja, also gefällt mir echt sehr, sehr schön, nur am Rande dazu. So, wo sind wir denn jetzt hier?
Völlerei, oder?
Völlerei, das ist ein gutes Stichwort.
Ich habe heute mal was versucht. Unsere Rubrik Kochen mit dem Gadgetfunk ist ein bisschen nach hinten gerutscht. Warum? Weil, keine Ahnung, vielleicht mussten wir arbeiten, vielleicht hatten wir ein Leben. Hallo? Ja. Heute habe ich wieder was, ich bin in letzter Zeit über Kimchi gestolpert. Kennst du?
Ich hoffe, Kimchi hat sich nicht verletzt dabei. Ja, ich wollte ja schon die Brücke bei der koreanischen Serie zu Kimchi schlagen, aber die Abkürzung habe ich dann gelassen. Denn, ja, natürlich kenne ich Kimchi. Das ist ein Kohlgericht aus Korea.
Fermentierter Kohl, um genau zu sein.
Genau das Wort ist mir vorhin nicht eingefallen, als ich dir irgendwas von saurem Kohl erzählt habe, aber es ist fermentierter Kohl natürlich.
Genau. Ich bin durch Zufall drüber gestolpert. Wir waren in einem thailändischen Supermarkt am Wochenende und da habe ich mal so eine Packung Kimchi mitgenommen und habe festgestellt, dass ich das total gern mag und super lecker fand. Hab allerdings am nächsten Morgen, wie soll ich das sagen? Also ich wurde wenig liebevoll empfangen. Mit direkten Ansagen so aus dem Reich von wegen, boah, du stinkst, was hast du gegessen?
Hast du aufgestoßen oder hast du gebläht?
Na, weder noch, aber mir ist wohl in meiner Völlerei-Attacke nicht aufgefallen, wie viel Knoblauch da in dem Original-Kimchi drin war. Und das in Kombination mit dem Kohl hat wohl ein angenehmes Düfterl produziert am nächsten Morgen.
Ich glaube, das ist ein bei Kimchi hast du auf allen Ebenen ein angenehmes Düftel, was du produzieren kannst.
Aber vielleicht nochmal genau zur Erklärung, was ist das überhaupt? Das ist genau wie du sagst, es ist eigentlich eine Beilage, ein koreanisches Nationalgericht und eine Beilage auf Kohlbasis. Also du nimmst Kohl, legst ihn ein, mehr oder weniger, machst dir eine Soße dazu und lässt es dann gären, fermentieren und hast am Ende vom Tag was nicht nur saulecker ist, sondern angeblich auch krass gesund. Weil durch die Fermentierung eben Mikroorganismen entstehen und so weiter und so fort. Das ist gut für den Darm, das ist gut für die Gesundheit, hat Vitamine ohne Ende. Und war, das ist natürlich auch an mir vorbeigegangen, aber war wohl auch eine Zeit lang so der extrem heiße Scheiß im Superfood-Bereich.
Na gut, das ist ähnlich wie Sauerkraut, ne, von der Mechanik her, von der Biomechanik her.
Ja, war also wahrscheinlich, grob, aber grob halt auf asiatisch. Ja. Wer's mag.
Alles, was von außerhalb kommt, ist natürlich gehipstert, gehypt. Carsten recht, das ist super leckerer Shit. Und in der Tat als halb vergorene Rohkost oder halb fermentierte Rohkost natürlich super gesund.
Ich glaube, vergoren darf man nicht sagen. Das klingt so
unappetitlich. Nein, fermentiert hört sich viel geiler an.
Fermentiert hört sich extrem geil an. Nee, und heute war Wochenmarkt und da habe ich dann zugeschlagen. Da habe ich mir einen Chinakohl gekauft und einen Rettich und Möhren. Und habe jetzt vorhin Kimchi angesetzt. Das und ich hoffe, wir denken in 2-3 Wochen noch dran. Dann werde ich berichten, ob mein eigenes auch so geil ist, wie das, was ich da aus dem Thai-Supermarkt mitgenommen habe. Mm. Aber ich habe, ja, ich will nicht sagen schockverliebt, aber es ist schon extrem lecker. Vielleicht noch kurz so dazu, wie man es zubereitet, weil es ist wirklich sehr, sehr simpel. Du nimmst den Chinakohl. Im Originalrezept viertelst du sie und legst sie dann als Viertel ein. Ich habe mich dazu entschieden, den Kohl in mundgerechte Häppchen zu zerschneiden. Legst das ganze Zeug erstmal in Salz oder einer Salzlauge ein für ein paar Stunden. Dadurch verliert er so ein bisschen an Struktur, wird weicher und fester. Parallel machst du eine Marinade. Schneidest noch ein bisschen Karotten und eben den Rettich. Mischst dann alles zusammen und packst es in ein Einmachglas. Wo es jetzt erstmal 2 Tage draußen stehen muss, um den Fermentationsprozess anzukicken und danach in den Kühlschrank und eine Woche später ist es wohl verzehrfertig und auch ewig lang haltbar im Kühlschrank. Und ich hoffe, dass das gut wird. Ich bin eigentlich überzeugt, das wird geil. Und dass Kohl so lecker schmecken kann, hätte ich auch nicht gedacht. Glaube ich nicht.
Ja, du glaubst gar nicht, wie viele Sorten von Kohl und Rohkostkohl und Rohkost anderen Geschichten ich in der letzten Woche hier abends zum Essen bekommen habe. Ne? Von daher kann ich das mit der gesundheitsförderlichen Wirkung nur unterschreiben.
Du fühlst dich schon so viel besser.
Du, klingt komisch, ist aber so, ja. Ich fühle mich so ballaststofftechnisch und ernährungstechnisch extrem ausgeglichen gerade. Habe jetzt seit einer Woche auch keinen weißen Weizen mehr ohne Vollkorngedöns zu mir genommen und. Im Abend dann auch, ja, hat mehr entgegen der komischen Meinung, sollst du abends keine Rohkost essen. Ja, das ist vollkommen Bums egal. Also, wobei Abendessen hier auch
abends nicht gut, weil belastet den Magen stark, hätte ich jetzt den Darm geglaubt, gelernt zu haben.
Wenn dann den Darm. Ja, der menschliche Verdauungsapparat ist ein Tagverdauer, kein Nachtverdauer. Aber da es hier Abendessen schon um 17.15 Uhr gibt, ist das total super. Ja, du sollst natürlich in der Tat nicht
um. Ist auch schwerer verdaulich als vieles andere.
Ja, brauchst halt ein paar Ingredienzien dazu und gut kauen und so. Die Rohkost nimmst du ja eigentlich auch zu dir, um den, wie es so schön heißt, Magen-Darm-Trakt auszuputzen. Mhm. Ja, und das ist aber ein sehr wichtiger Prozess. Und überhaupt, und hast du nicht gesehen. Höchst interessant, was man mit Ernährung so alles machen kann. An der Stelle übrigens, ich habe seit einer Woche kein Insulin gespritzt, Carsten.
Das ist stark.
Das ist richtig geil. Meine Werte sind quasi extremst gut. Extremst gut. Ernährung und Bewegung. Ja, Ernährung und Bewegung. Natürlich auch viel Bewegung. Das spielt damit rein, aber trotzdem ist es ziemlich cool, nicht jeden Abend sich so eine Spritze ins Bein zu stecken.
Das ist geil. Das hat halt bloß wieder das alte Problem mit diesem Alltag und dieser Arbeit, nicht? Also da haben wir ja auch schon öfter drüber geredet.
Das ist der Punkt.
Bewegung und Ernährung sind beides geile Sachen, machen sogar auch beide Spaß. Problem, nehmen beide sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn du jeden Tag gescheit kochen möchtest, dann musst du mindestens eigentlich 2 Stunden einplanen.
Das habe ich jetzt gelernt in der Woche. Du musst ein bisschen vorausplanen. Jeden Tag 2 Stunden kochen, dann ist es noch nicht mal, aber du musst
essen,
halt einen Plan haben.
Kochen je nach Aufwand, aber du willst dich ja dann auch in Ruhe hinhocken, in Ruhe essen und nicht runterschlingen.
Ja,
das gehört ja alles dazu.
Eine halbe Stunde pro Mahlzeit. Also,
ja, Nahrungsaufnahme. Aber da ist,
ja, genau.
Ja, sicher. Und wenn du da jetzt keine Kantine hast, die wahrscheinlich deinen Ansprüchen gerade nicht entspricht, musst du selber kochen. Und dann kommst du in ein logistisches und vor allem in ein Zeitproblem. Das gleiche gilt für die ausgedehnten Spaziergänge. Die Zeit haben wir halt alle immer weniger.
Nee, wir nehmen sie uns nicht.
Ja, oder der Job lässt es nicht zu. Oder. Das an der Stelle ist es Haarspalterei.
Ausreden gibt es viele. Ja. Am Ende vom Tag, ja, es ist... Das ist ja der berechtigte Einwand. Und das war ja auch mein Punkt, den ich da bei den ganzen Vorträgen und Workshops hier und so immer wieder vorbringe. Das ist ja alles ganz geil. Das ist alles super interessant zu wissen. Und das ist auch toll, das hier so leben zu können. Und erleben zu können. Man sieht, man erlebt ja auch die Wirkung und die Auswirkungen davon. Aber im normalen Alltag, du musst dich halt dazu zwingen. Aber es gibt schon Mittel und Wege, da ein bisschen dran zu arbeiten.
Ja, klar, kannst du ins Büro auch deinen Rohkostsalat mitessen und den mittags.
Du musst es halt wollen. Ne? Das ist so der Punkt.
Mittags verdrücken, aber.
Ja, natürlich ist geiler, die Hoffmann-Menüschale in Konvektomat zu schieben und sich zu freuen, dass Köttbullar mit Pommes fertig sind, die auch sehr lecker sind, muss ich sagen.
Ja, oder zum Imbiss gehen oder Leberkassemmel holen.
Ja, oder so. Aber am Ende vom Tag ist es alles irgendwie machbar. Es ist halt wieder ein Lernprozess, ne? Und sich diese Freiräume dann zu schaffen am Ende vom Tag. Aber ich werde alles andere als ein Gesundheitsapostel werden, glaub mir. Auch wenn ich ja gerade vielleicht noch ein bisschen gehypt bin.
Na, in der Theorie bin ich ja auch 100% bei dir. Allein in der Praxis das umzusetzen und zu leben ist halt.
Wird schwierig. Wird eine Herausforderung.
Ist halt richtig schwierig, ja.
Ja.
Und die Zeiten, wo eben Mutti zu Hause war und den halben Tag oder den ganzen Vormittag auf das Mittagessen zubereiten verbringen konnte, die sind halt eigentlich vorbei, ne? Das gibt's nicht mehr. Und das ist ja auch gut so, aber ja.
Ja, und was Bewegungen und sowas angeht, jetzt sind alles so Dinge, natürlich, die hat jeder von uns schon 1 Milliarde Mal gehört oder gelesen oder mitbekommen. Aber in Summe sind es halt die vielen kleinen Dinge, die man einfach nur machen muss. Und wenn du anfängst, jede Rolltreppe und jeden Aufzug zu meiden, gut, bei dir, Carsten, du wohnst im 4. Stock, ist sowas anderes.
Ohne Lift,
genau. Aber wenn du jetzt vom klassischen, ich mal, Bürojob ausgehst, wo du die Möglichkeit hast, oder allein U-Bahn fahren, hast die Möglichkeit, nämlich die Rolltreppe, nämlich die Normaltreppe, und du lässt einfach diese ganzen Helferreihen weg. Dann hast,
ja, jeder
dann
Schritt macht
du,
fit, ne?
Dann bist du schon 75% auf der Safe Side, dass du dich genug bewegst. Ja, aber du musst halt wollen. Und diese Kleinigkeiten, wie du schon sagst, jeder Schritt macht fit und jeder Schritt zählt. Und natürlich hast du jetzt in so einer Reha-Umgebung oder Zeit wesentlich mehr Möglichkeiten, auch für die nötige Bewegung zu sorgen. Dafür bist du ja dann auch da in diesen Einrichtungen. Aber die gehen dir schon.
Ich habe eine Anschlussfrage.
Ja, nee, jetzt habe ich den Faden verloren. Frage.
Frage wäre, ob die auch über die Menge der Schritte Aussagen getroffen haben, was man in welchem Alter ablaufen sollte.
Ja.
Weil in sämtlichen Fitness-Apps oder Watches oder Applikationen gibt es ja immer diesen Wert 10.000 Schritte pro Tag. Und ich frage mich immer, wo kommt dieser Wert her? Glaube einfach, der ist so ein bisschen aus der Luft gegriffen, weil 10.000 eine geile Zahl ist.
Nee, ist er nicht.
Dann
in der
erhell er mich.
Diese Geschichte mit den 10.000 Schritten beruht auch darauf, dass normal in der alten Zeit normal arbeitende Menschen von zu Hause in ein Büro gehen und abends wieder zurück und zwischendurch sich da auch noch bewegen können. Wenn ich in den Wochen oder Tagen, wenn ich im Homeoffice zu Hause bin, muss ich, also komme ich vielleicht auf 1.000 Schritte, wenn ich nicht irgendwie abends, morgens spazieren gehe, extra Runden drehe oder sowas. Wenn ich jetzt die Zeiten in Burgau nehme und ich laufe die 2 Kilometer ins Büro und abends dann natürlich auch wieder zurück und nutze keinen Aufzug, sondern die Treppen, und dann komme ich auch auf meine 10.000 Schritte.
Ja, und ist denn 10.000 jetzt wirklich eine Messlatte?
Das ist eine Zahl, die auch von den ganzen Ernährungs- und Bewegungsgurus hier so ein Ding ist. Natürlich jeder Schritt zählt, also das ist schon richtig. Und da macht's dann, das machen den Tag über die Kleinigkeiten. Ja, und ich
ja, ja, das bisschen, ist klar. Ja. Aber das eine ist ja wirklich das Notwendige oder das Empfohlene. Ja,
10.000 ist schon eine Größe, die Sinn macht.
Die macht man nicht nebenbei, da musst du schon mitdenken.
Da musst du schon dran denken, eben nicht mit dem Aufzug zu fahren, nicht mit der Rolltreppe zu fahren und vielleicht in der Mittagspause nicht 3 Kippen zu rauchen, sondern und zu stehen, sondern die 3 Kippen im Laufen zu rauchen. Oder eine Runde, okay, um den Block zu gehen.
Ja, da wird das der Kaffee ja kalt.
Ich habe festgestellt, der Kaffee schmeckt auch ohne Kippe.
Okay, ich probiere das mal aus.
Ja, aber du weißt ja, wenn ich könnte, würde ich immer noch rauchen. Das ist in der Theorie alles so easy, auch mit dieser ganzen Ernährungslehre. Hört sich alles ganz schurzig an und eigentlich weiß man es auch, aber zum einen lauern ja an jeder Ecke auch die 7 Todsünden wieder, ja.
Diese fürchterlichen Busse und das ganze Zeug.
Ja, Busse und Fahrräder und Autos. Und vor einem Jahr bin ich noch mit dem Auto zum Kippenautomat gefahren.
Ja, das ist okay. Mhm.
Ja, mal überspitzt gesagt. Und
aus dem, was du jetzt auch tagtäglich zu hören bekommst, ist 10.000 wirklich eine sinnvolle, wissenschaftlich belegte Messlatte, ja, an der man sich orientieren sollte.
Ja. 10.000 Schritte und / oder, am besten natürlich und, aber im schlechtesten Fall auch oder, 40 Stockwerke in der Woche. Die hast du
safe. Rauf oder runter oder beides?
Rauf. Also runter zählt nicht.
Okay, muss ich 40 mal, was sind 40 durch 7? 6. 6 mal pro Tag. Aber dann darf ich ja nicht mehr laufen. Also okay.
Ja, also 40 pro Woche, wenn du jeden, du hast so 4 Stockwerke, 4 mal 7, 28. Ja, du, von deiner Wochenbilanz hast du theoretisch ja schon mehr als die Hälfte nur durch einmal am Tag hoch und runter gehen.
Ne, ich mache mir da um mich selber auch keine Gedanken. Das ist übrigens auch ein Riesenvorteil von Homeoffice, weil ich habe ich bin ein sehr schlechter Sitzer. Warte mal kurz. Ich bin ein sehr schlechter Sitztelefonierer oder ich bin ein Lauftelefonierer.
Das ist schon mal gut.
Ich glaube, ich reiß einen Großteil meiner Schritte allein schon beim während Telefonate führen ab, indem ich hier auf und ab laufe. Ich warte einmal, ich analysiere manchmal den Boden hier, ob da schon irgendwelche Furchen sich bilden.
Also wenn du beim Nachbar raus, beim Menschen unter dir rauskommst, ja, dann bist du
viel auf der Stelle. Dann weiß ich, ich habe zu viel telefoniert, ja, oder so. Nee, aber es ist ja vielleicht auch Lebenshilfe für die Leute, die hier gerade zuhören. Also ja, wie gesagt, 10.000 ist schon sportlich und die erreichst du
zwischen,
im Normalfall nicht so
nebenbei. Zwischen 8 und 10.000 Schritte ist, bringt dich schon, also minimiert das Herzinfarkt und Folgekrankheitsrisiko für den Durchschnitts-Deutschmenschen oder deutschen Einwohner um mehr als 60%. Das ist schon,
wow,
das ist
krass.
Sehr gravierend. Und das sind alles Zahlen, die sind auch hart belegt. Und da gibt es, glaube ich, genug Studien zu. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, ja, fucking es macht schon Sinn, sich mehr zu bewegen. Und ja, wenn ich jetzt hier an guten Tagen, wo ich viel unterwegs war, komme ich auf 26.000, 28.000 Schritte.
Ja, aber
das ist auch die. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun, außer Schritte zu machen hier.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch der Situation geschuldet. Das,
also der beste
du,
Tag
wenn du
zu
wieder
Hause,
Vollzeit arbeitest, wird das schwierig sein, da in die Regionen vorzustoßen.
Ja. Muss sagen, mein Schrittrekord liegt. Das war beim Wochenendtag in Mainz, wo ich glaube, das Monatsziel irgendwie noch voll machen wollte mit Kilometern. Da hatte ich 30.300 Schritte gehabt an dem Tag. Aber das habe ich selbst hier nicht geschafft. Wobei, das kannst du auch nicht ganz vergleichen, weil bei uns ist ja mehr so Flat-Iron-Shit. Und hier, wenn ich hier 4 Kilometer Rundweg gehe, dann habe ich 600 Höhenmeter. Und dann fühlt sich das an wie 15 Kilometer zu Hause flach gelaufen.
Ja, klar. Höhenmeter.
Die rocken schon runter. Also ich bin jedes Mal ultra hart nass geschwitzt nach der Höhenrunde hier, die nur 4 Kilometer sind. Aber so fertig bin ich zu Hause nicht nach 10 Kilometer schnell gehen. Also es ist schon ein Unterschied.
Naja, aber erinnere mich dran, wenn du mal wieder hier bist, dass wir den neuen Weg gehen. Das sind auch roundabout 4 Kilometer und hier oberhalb rauf und runter. Geiles Panorama.
Ja, gerne.
Sehr schöne Strecke. Wenn du bis dahin gescheite Schuh hast.
Ja, nicht nur Schuh, Junge, nicht nur Schuh, aber ja, ich habe natürlich, ne, der Forscher, Kleinstadtbewohner mit gutem Turnschuhwerk rennt da mal. Das Witzige war, ich bin den ersten Rundweg hier gegangen, der war ausgeschrieben mit einer Stunde. Dann bin ich da mal so marschiert, tief in die Wälder rein, so eine kleine Klamm vorbei. Und den war, hatte ich in 40 Minuten abgefrühstückt gehabt.
Aha.
Und mit war eine kleine Steigung drin. Der hat, glaube ich, 110, 120 Höhenmeter gehabt. Easy. Und dann einen Tag später dachte ich mir, hochmotiviert, naja, nimmst du jetzt mal den nächsten vor? Nach einer Stunde kommt ein Viertelstunden. Ja, ich hätte vielleicht vorher mal auf das Höhenprofil von dem Rundweg gucken sollen. Hochmotiviert losmarschiert, denk mir, das hört gar nicht mehr auf von dem Berg auf hier.
Ist auch irgendwann mal wieder runter.
Ja, also nach 30 Minuten kam dann ein Schild. Also du hast jetzt, also ich war 30 Minuten unterwegs, er hat mir gesagt, du bist schon 75 Minuten unterwegs. Also ich war schon ganz gut unterwegs, glaube ich. Aber ich war mir noch nicht ganz oben. Oh. Ja. Und dann ging es natürlich aber über Stock und Stein auch wieder runter. Und das war dann nicht mehr auch so ein schöner, breiter Weg, sondern mehr so Muri-Trampelpfade. Und das war der erste Moment, wo ich mir dachte, scheiße, ich brauche mal gescheite Bergstiefel oder Wanderschuhe.
Ja, es ist dazwischen. Also ich habe mich ja mit dem Thema auch so ein bisschen auseinandergesetzt und schmerzvoll gelernt unterwegs. Da gibt's wirklich krasse Abstufungen.
Ja.
Bis hin zum wirklichen Bergschuh, wo du wahrscheinlich da mit dem Gabelstapler drüber fahren kannst und nichts passiert. Ja. Das ist schon wirklich für die Hochalpinisten, aber so ein gescheiter Tracking-Schuh oder
ich glaube, das trifft ganz gut. Sowas werde ich mir jetzt am Wochenende mal zulegen.
Ja, ja, mit auf jeden Fall Knöchel hoch. Nicht,
dass richtig, du, das ist das vor allem
ganz bergab, anderen Halt hast.
Bergab, ich habe gedacht, mir ja, mir haut's die Füße weg, ja, weil mit kritschigem Laub auf Stein, auf schmalen Pfad hat sich dann doch nicht so gut angefühlt und ich fand bergab war genauso anstrengend wie bergauf.
Ja, bergab bergab.
Hab konstant nicht weniger geschwitzt, ja.
Ja, ganz andere Muskelgruppen auch.
Ja, und dann
geht, glaube ich, auch viel mehr auf die Knie als bergauf. Da gibt's ja. Ja, lass dich beraten. Also ich habe jetzt festgestellt, ich bin ein großer Freund der Firma Lowa. War mir vorher auch nicht so bewusst, aber ich habe so einen leichten Knickfuß auf der einen Seite und in den Dingern, die sie mir da im Schuhhaus verpasst haben, habe ich einen ganz anderen Halt. Das geht sogar so weit, dass wenn ich die länger anhab, tut mir die Achillessehne weh. Und meine Vermutung ist ganz einfach dadurch, dass mich der Schuh zwingt, den Fuß anders, also richtiger zu halten, ist die Belastung unterschiedlich und dann sagt die Sehne auf einmal so, hey Digga, was ist denn
bei dir los? Kenn ich so gar nicht, ja.
Ja, genau. Und ja. Also da gibt's krasse Kreuzeffekte.
An der Stelle.
So viel dazu.
Gehen noch mal ganz liebe Grüße raus an einen meiner Rentnerbandkameraden da, den Herbert, 15 Jahre älter als ich. Mit dem bin ich dann das zweite Mal diese Höhentour gegangen. Der hat dann gesagt, ja, Heiko, nimm doch Stöcke mit. Hier in der Rezeption gibt's halt auch die geilen Tracking-Stöcke. Das war schon mal bergauf. Eine große Erleichterung, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel bringt. Und bergab dreimal so viel. Ja, weil du dich ganz anders abstützen kannst.
Und okay. Habe ich noch nie probiert.
Brutal wie Schub auf der Düse. Ja. Bergauf, super geil. Bergab gibt es dir einfach Sicherheit, wenn du da so rumstolperst auf so kleinen Pfaden und sowas. Im normalen Lauf fand ich sie, also auf breiten Wegen, fand ich sie bergab jetzt nicht ganz so hilfreich. Da habe ich es, glaube ich, mir hinter ihm hergeschleift.
Nee, aber bergauf glaubst du, ist krass. Bist du wirklich auch bloß, wenn es rauf oder runter geht. Ja. Auf der Ebene brauchst du die eher.
Ja, ich glaube, deswegen haben die auch so eine Teleskopfunktion, dass du so ganz klein zusammenschieben kannst und einfach in deinen Rucksack schnallen kannst dann.
Ja, was ich mir gerade überlege, ist, was du dadurch halt zusätzlich zum Laufen kriegst, wenn du auch auf der Ebene mit Stöcken gehst. Du hast ja diese
Bewegung die Armbewegung
mit den Armen. Genau, das genau, heißt, genau, Schulter- das und Armmuskulatur werden.
Ist ein bisschen anders als jetzt der Berglauf, aber ja,
in hast der halt Tat. Dann noch einen Zusatzeffekt auf die Schulter- und Armmuskulatur.
Für den Herz-Kreislauf-Apparat das zuträglich. Also das, warum der Grund, warum so viele Golden Ager mit Stöcken an dir vorbei rattern, ja. Wenn er so rumläuft, da gibt es einen Grund für. Aber was süß war, ich dachte am Anfang, naja, oder Herbert geht jetzt mit mir hier mal schnell die Strecke nebenbei. Am Anfang habe ich ihn noch gefragt, ob ich zu schnell bin. Ja. Nach 15 Minuten hat er mich dann gefragt, ob ich eine Pause brauche.
Der war
echt süß gewesen. Ja, Overpacen bringt ja auch nichts und überhaupt. Und ganz, also wirklich sehr, sehr sweet. Aber wir sind zusammen dann die große Runde mal gerattert. Das war sehr, sehr schön. Der hat mir dann auch das Stockkonzept dann mal so näher beigebracht.
Das Stockkonzept, oh.
Ja, ganz, das Schlimme ist nur, ich verstehe ihn so schlecht, der ist ein Niederbayer, ja. Und wenn er da so im Berg dran okay, vor sich hing, was?
Da kommst rein.
Ja, das ist sprachlich höchst interessant, ja. Ich habe hier die Niederbayer, die Leute von der tschechischen Grenze, die
Oberpfalz.
Ein Franken haben wir noch dabei. Ja.
Allmächt.
Ja. Der Davelberg. Mit Doppel-D. Sehr schön. Nein, alles ganz cool. Und nicht nur gute Schuhe, sondern auch die Stöcke gehören mit zum Bergwandern, habe ich festgestellt. Und dann werde ich mich jetzt auch mal ausstatten.
Na boah. Ja, es wird nicht zu deinem Schaden sein. Selbst nein, auf der Ebene ist er gute Polsterung, eine gute Stützung, Goldes wert.
Ja, und jetzt kommt auch die kalt-feuchte Jahreszeit und ich will mal raufpendeln, will ja schon probieren zu halten. Und da gehört halt ein gescheites Schuhwerk schon dazu. Ein Bergstiefel werde ich so nicht brauchen, aber wie du schon gesagt hast, so ein Tracking-Schuh oder sowas, der halt ein bisschen fester ist als jetzt meine ollen Gamaschen. Ja.
Ja, da kommst du halt dann mit Laufschuhen oder, mein Gott, ja. Ja, aber ja. Selbst da habe ich festgestellt, gibt's auch so, also diese Sneaker, die ich so liebe, Grüße an Danilo von Sneaker Cleaner an der Stelle, die sind eigentlich gar nicht gut für mich und eigentlich sollte ich die gar nicht anziehen. Und selbst wenn Sneaker, dann mindestens so in Richtung ON oder sowas, die haben ein relativ gutes Fußbett.
Ja, da kann ich nur unterschreiben. Ich habe nur noch meine ONs an oder die 361 heißen die. Das ist auch so eine japanische Newcomer-Marke.
Aber ist halt eigentlich nicht zum Wandern. Ne?
Nee. Wobei ich sagen muss, ich habe zwei Paar ONs. Das eine Paar, das ist schon sehr, von der Sohle her schon sehr ganz, schon ganz cool und recht fest. Aber der fehlt einfach der Knöchel halt. Das ist halt das Fatale. Vor allem, wenn es da ein bisschen rutschiger bergab geht oder sowas, dann wird es halt schon ein bisschen mehr Traktion haben. Ja.
Klar. Wie kommen wir jetzt von da, von Traktion auf Geisterbestellungen?
Boah. Schwierig. Schwierig. Geil.
Aber, Frage an dich oder Frage auch an alle, die gerade zuhören. Habt ihr schon mal Amazon-Pakete bekommen, die ihr gar nicht bestellt habt? Das scheint zurzeit ein Trend zu sein.
Ein Trend, ein Phänomen, würde ich eher mal sagen.
Oh, the trend is your friend, the phenomenon is, weiß ich nicht genau. Aber es gibt wohl zunehmend Leute, die einfach so Pakete von Amazon zugeschickt bekommen, die schon bezahlt sind.
Nomenklatur. Die kommen
Nomen
über
ist Omen.
Amazon, nicht von Amazon.
Okay, das heißt, du hast die Lösung für mich.
Nein, ich habe auch keine wirkliche Lösung, aber das Intro noch zu Ende zu bringen. Man kann ja über Amazon, also wenn ich auf der Seite Amazon bestelle, dann kommt es entweder von Amazon direkt aus einem Amazon-Lager, entweder direkt von Amazon oder über einen sogenannten Marketplace-Anbieter. Ja. Das kann aus dem Amazon-Eigenlager erfolgen oder vom
Marketplace. Dann wäre es von Amazon? Oder es wäre...
In beiden Fällen steht meistens Amazon drauf, ist nur technisch ein bisschen ein Unterschied. Die Dinge, diese Geisterbestellungen, die also bei diversen Menschen in diesem Land sind Bestellungen eingetrudelt, die nicht von den Kunden getätigt wurden und auch nicht in der Amazon-Historie nachvollziehbar waren. Das ist so der große Kasus Knacktus.
Ja, und teilweise sogar bei Leuten, die nicht mal ein Amazon-Profil haben.
Das ist dann der größte mysterische Punkt bei der ganzen Geschichte. Leute, die kein Amazon-Konto haben, haben auf einmal Amazon-Bestellungen bekommen. Aber, also vermeintliche Amazon-Bestellungen, aber die kommen nicht direkt von Amazon, sondern von einem 3PL-Marktplatzhändler, der auf Amazon normalerweise auch verkauft. Und dann natürlich in dem Moment, wo er denkt, er kriegt vom Kunden eine Bestellung, dann auch das Ganze mit Amazon-Papieren und so weiter dann natürlich auch rausschickt. Da streiten sich gerade so ein bisschen die Geister, warum das so ist, denn bezahlt in der Tat, Carsten, sind die Dinger nicht. Das System der Händler geht davon aus, dass es ein über die Amazon-Seite getätigter Kauf ist, der aber so nie offiziell ausgelöst wurde. Die Schnittstelle kriegt halt den Impulsen, die Daten dafür, dass da irgendwas passiert und irgendwas rausgeschickt werden soll. Der Händler denkt, das ist über Amazon, aber nee, ist es dann gar nicht. Stellt sich raus, das ist irgendein System-Hiccup oder auch nicht. Es gibt momentan auch niemand, der davon wirklich profitieren könnte.
Es ist ein Rätsel, nicht?
Es ist ein ganz großes
Rätsel. Es macht keinen Sinn, weil auf den ersten Blick profitiert niemand davon. Aber Nein. Normalerweise tut es dann doch irgendjemand.
Later on. Ich glaube, da muss man die Zeitskala ein bisschen, also es ist alles
grau. Ja, ist ja wurscht.
Ja, ja. Aber wenn wir die Zeitskala dann ein bisschen hochdrehen oder ein bisschen rauszoomen, sage ich mal, könnte es natürlich darauf hindeuten, dass wer auch immer einfach die Schnittstellen testet, wie angreifbar die sind zwischen den Händlern und Amazon, um dann irgendwann mal irgendwas zu machen.
Mit irgendwelchen Fake-Adressen, die er sich aus einem anderen System besorgt hat oder aus dem Telefonbuch.
Richtig.
Oder?
Genau. Da werden einfach irgendwelche Schnittstellen mit Daten bombardiert und irgendwo rutscht man es durch und das kann ein Indikator sein für denjenigen, der das ausprobiert, dass da irgendwo was wohl zu holen ist oder ein Loch in der Sicherheit oder. Es gibt da ganz, ganz viele Fragezeichen. Und auch der Händlerbund, der E-Tail oder der Online-Händler kann sich noch nicht wirklich einen Reim drauf machen. Denn cui boni, wem nutzt das? Ja? Keinem momentan. Aber die Fälle häufen sich, dass da irgendwelche Geisterbestellungen ausgelöst werden. Keiner weiß wirklich, wo sie herkommen. Manche gehen davon aus, dass es über irgendwelche Zweitaccounts gesteuert wird. Bla, bla, bla. Aber so einfach ist es ja jetzt ja auch nicht, der Amazon auszutricksen, was das angeht. Von daher ein Kuriosum.
Wer einfliegen kann, der sollte auch sein Warenwirtschaftssystem im Griff haben, oder?
Ja, ja, dieses kleine Ding
da. Die irdischen Probleme erstmal.
Die irdischen Probleme. Wo viel Automatismen und automatische Prozesse laufen, kann natürlich auch könnte viel schief gehen. Vielleicht testen irgendwelche Leute aus, was man so alles mit den Schnittstellen machen kann. Es bleibt spannend, ja.
Also du willst sagen, du hast keine Lösung für mich.
Nein, nee. Hast du selbst eine Bestellung bekommen, die du nicht getätigt hast?
Nee. Ja, ich bin doch bloß ein Brancheninsider und deshalb weiß ich, was man so auf dem Flur spricht. Und
das ist du, fair enough, Thema. Ja, da ist noch keine komplette Transparenz drin. Wird es wahrscheinlich auch so in der Form nicht geben, wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Datensätze da durch den Äther rauschen. Also gibt es eine.
Wie viele Millionen Pakete da täglich aus den diversen Amazon-Outlets
ihren Weg in die Freiheit finden. Es kommt ja gar nicht aus den Amazon-Outlets, die Dinge.
Ja, Outlet war es für mich der Überbegriff. Alles, was, also inklusive Third Party, das ist dann auch ein Amazon Outlet, wenn, ne? Also, okay. Immer gut definieren, da hast schon recht. Und ja, also was da an Paketen rausgeht, ist ja eh auch nicht ganz wenig. Und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt. Ich habe jetzt hier zwei Brücken, weiß nicht, auf welcher ich das nächste Thema angehen soll. Punkt 1, du hast, glaube ich, in der letzten Folge drüber gesprochen, kauft eure Weihnachtsgeschenke jetzt.
Ja, oder bestellt sie jetzt, damit ihr sie zum Weihnachten habt.
Genau. Du hast die Lieferketten und die Silikonverfügbarkeit weitestgehend als Grund ausgemacht dafür, dass es gegen Weihnachten hin eng werden kann. Jetzt habe ich heute gefunden, es gibt noch einen Grund, warum das mit den Weihnachtsgeschenken knifflig werden könnte. Und zwar, also wir haben ja letztes Mal auch schon recht viel über Papierverwertung und Papierrecycling geredet. Allerdings in einem anderen Zusammenhang. Aber es ist tatsächlich so, dass der Rohstoff Papier immer wertvoller, wichtiger und seltener wird. Und vor dem Hintergrund befürchten die Branchenverbände jetzt, dass gerade Versandbestellungen ein Problem werden könnten, weil die Kartonagen nicht mehr ausreichen.
Wundert's dich?
Au contraire. Also wenn ich sehe, was hier an Kartons geliefert wird in allen Größen, das ist eh schon der Wahnsinn. Dann schmeiße ich es immer unten in die Papiertonne und hoffe, dass es sinnvoll weiter recycelt wird. Aber nein, wundern tut's mich nicht die Bohne. Und wenn wir sagen, hier gehen jeden Tag mehrere Millionen Pakete bei Amazon raus, dann heißt das eben auch mehrere Tonnen an Kartonen, die da verarbeitet werden müssen.
Ja, richtig.
Und da reden wir nur von, warum reden wir immer nur von Amazon? Wir können auch von, es muss ja auch kein Tech-Shop sein.
Name it how you want it.
Best Secret, Otto, alle verpacken in Kartons. Ja. Ja, und das ist wohl schon so, dass es echt knifflig wird, was Drucksachen anbelangt, also sprich Flyer. Grüße an eine Partei, die gerne Neues liefert. Aber natürlich auch ganz viel Verpackungsmaterial, ne? Und jetzt gerne ist es dann gegen Weihnachten hin gebrandet, also sprich der Firmenname steht auch auf der Kartonage oben drauf. Das ist ein Riesending.
Mhm. Mach dir doch mal den Spaß, wenn du das nächste Mal im Rewe oder Edeka bist und guckst mal, ob Papiertüten unten in den Fächern liegen.
Jetzt, wo du sagst, aber ne, ich habe nicht drauf geachtet.
Achtet, liebe Hörerschaft, achtet mal in den nächsten Tagen darauf, in wie vielen Läden es mittlerweile keine Papiertüten mehr gibt. Das ist the same shit, different story.
An der Stelle noch ein kleiner Life-Hack, was ich mir angewöhnt habe zum Beispiel, ist, ich habe immer so einen Beutel bei mir. Also ich gehe immer mit Rucksack einkaufen und habe immer noch eine Zusatztasche im Rucksack drin.
Der Carsten, das menschgewordene Känguru, hat immer einen Beutel dabei.
Ein Beuteler, ja. Genau, wenn mal das Fassungsvermögen des Rucksacks gesprengt wird oder ausgefüllt wird, dann habe ich immer noch mein kleines Beutelchen, Täschchen, was ich rausziehen kann und das dankt im Normalfall immer und auf die Weise muss ich keine Tüten kaufen.
Es gibt doch momentan keine Tüten zum Kaufen.
Ja, es gibt keine Papiertüten, Plastiktüten kriegst du.
Plastiktüten gibt es auch schon ewig nicht mehr, oder? Die sind noch verboten, dann geächtet
man. Ja, dann sind die aus recyceltem, also es gibt Tragemöglichkeiten.
Ach so, du meinst, die hochwertigen, mehrfach benutzbaren
Plastiktragetaschen. Ja, dann halt gleich einen Euro oder einen
Anstieg. Ja, ich glaube, ich kann damit kubikmeterweise Räume füllen.
Ja, deshalb habe ich meinen Rucksack und mein Beutelchen.
Ja, du bist sehr vorbeutelig.
Vorbeutelig.
Verpumpt heute das Jahr nicht. Nein, es ist absolut crazy, was da los ist. Und wenn ne, der Grundstoff für Papier ist, Holz, was ist mit Holz gerade los? Fragt man Leute aus der Baubranche. Die kotzen alle im Quadrat und im Strahl.
Ja, sämtliche Bauvorhaben liegen auf Hold momentan.
Also nicht auf Holz, sondern auf Hold, ja.
Ja, genau. Und die einen Lieferanten haben, der liefern kann, sind mit neuen Kalkulationen konfrontiert.
Ja.
Weil der Scheiß nämlich jetzt nicht mehr 3 Euro kostet wie vorher, sondern das Doppelte oder noch mehr.
Ja. Also da ist gerade sehr, sehr viel im Argen. Und selbst unsere Freunde aus Cupertino, die ja über vermeintlich eigene Chips und Chipfabriken und hast du nicht gesehen, verfügen. Die haben den Ausstoß an iPhone 13 einfach mal um 10 Millionen Stück für die nächsten Wochen, Monate nach unten korrigiert.
Ja. Da haben wir auch schon vor ganz langer Zeit, hast du schon erzählt, wie Flugzeuge mit Leerverpackungen von Apple-Devices über den Planeten donnern.
Das ist ja, aber jetzt haben sie auch nicht mal mehr was, um die Leerverpackungen zu befüllen. Also das ist halt echt ein krasses Zeichen, dass wenn selbst Apple jetzt schon in die Offensive geht, um zu sagen, wir erreichen unsere Zahlen nicht, ja, aber hat ja auch so ein bisschen was mit Marktwert, Shareholder Value Shareholder. Und so weiter zu tun. Ne? Wenn die jetzt schon in die Offensive gehen und sagen, das wird alles knapp und sie müssen ihren Ausschuss nach unten korrigieren. Und wenn jemand Chips hat, dann Apple, ne? Oder haben sollte, könnte, würde. Und das ist schon ein krasses Zeichen. Also nochmal der Appell, kauft frühzeitig euren Shit, vor allem wenn es Elektronikkram ist. Oder auch Geschenkpapier, vielleicht jetzt schon mal bunkern.
Ja.
Es wird alles teuer. Ja, das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt. Und ich glaube, letzte Folge habe ich gesagt, das wird sich bis Ende 2022 korrigieren. Fuck it.
Ja, das war mein Missverständnis, wo ich 2025 gehört habe.
Ja, das wird sich ja irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit wahrscheinlich kriegen, so wie es momentan aussieht. Ein Loch wird logistisch gestopft und die nächsten 5 Löcher tun sich auf. Das ist grande Katastrophe. Und
was ich gar nicht so auf der Uhr hatte, aber was natürlich auch Sinn macht, sind diese ganzen Aktionstage. Also Weihnachten ist natürlich klar, das ist
der traditionelle Aktionstag Weihnachten.
Ja, aber es gibt ja auch so Geschichten wie diesen Black Friday, der jetzt irgendwann wieder ansteht. Und selbst der ist schon eine massive Herausforderung und wird wahrscheinlich nicht wie geplant stattfinden können, allein aus dem Grund.
Also aus vielen Gründen. Zum einen scheitert es vielleicht so am Ende vom Tag an der Verpackung. Aber historisch gesehen ist der Black Friday ja ein sogenannter Volumenabsatztag. Das heißt, da haben wir's ja schon. Ich glaube, wir hatten auch irgendwann so ansatzweise drüber geredet gehabt. Die Hersteller und Firmen machen ja die Rabatte, die dann für den Endkunden dann auch rauskommen und toll sind. Die setzen sich ja zusammen aus Überbeständen, Mehrproduktion, Volumenproduktion, um andere Dinge auszugleichen. Am Ende vom Tag ist es viel, ist es ein Absatzkanal, um Volumen auch mal für Minus oder für Null durchzudrücken, ohne Geld zu verdienen.
Das ist der Punkt, an dem wir immer unsere wunderschöne Glaubensdiskussion führen, weil du natürlich aus Händlersicht an diese Themen rangehst und sagst, oh, alles Müll, lohnt sich nicht, ja, viel Aufwand für wenig Ertrag. Und ich immer da hocke und sage, das ist mir scheißegal, für den Kunden ist das super.
Eben, ist es auch. Jetzt haben wir aber dieses Jahr nach fast 2 Jahren Pandemie und dem ganzen Logistik-Hiccup und keinen Chips und keine Ware und überhaupt, haben die ganzen Hersteller und Großhändler jetzt nicht so den Druck wie in der Vergangenheit. Das ist ja immer ein Überangebot an Ware da, ne? So funktioniert ja unser Markt. Und das Überangebot ist halt momentan nicht gegeben. Das heißt, 2021 wird nicht das beste Schnäppchenjahr werden, um hochwertige Superschnäppchen zu schießen beim Black Friday. So viel sei mal gesagt.
Dann lass man doch gleich ausfallen.
Na, ist ja eh keine Verpackung da, um irgendwas zu verschicken, Mann.
Siehst du?
Ja, also bleibt spannend.
Und was mir gerade auch noch einfällt, jetzt wird es ökologisch, Kartonagen haben, glaube ich, keine allzu gute Energiebilanz. Ne?
Die ist beschissen.
Ja, das vergisst man ganz gern dabei, weil man sagt, das ist ja doch nur Papier, aber in der Produktion geht da ziemlich viel Ressource drauf für so einen Karton. Ja,
auch natürlich das Schöne bei Kartonage und Papier ist ja, dass der Grad an Recyclingfähigkeit sehr hoch ist. Trotzdem musst du sehr viel Energie reinstecken, um diesen Prozess dann auch durchzuführen.
Zu schreddern und wieder zu
viel Wasser geht halt drauf. Ne?
Ja.
Auch beim Recyclingpapier in Recyclingpapier verwandeln ist jetzt auch kein Prozess, der super ökologisch gut ist. Es ist immer noch besser, als Neubäume abzuholzen, weil auch die Weißpapiergewinnung ja sehr, sehr schlecht behaftet ist von der ökologischen Seite her. Ja, es ist alles Fluch und Segen. Ja. Also wie immer, Fluch und Segen. Ja, so viel dazu. Aber freut euch trotzdem auf die geilen Angebote, die ja mit Sicherheit kommen werden. Der ein oder andere Hersteller hat bestimmt noch ein bisschen alten Ramsch, den er raushauen will. Aber ich habe das dumpfe, stumpfe Bauchgefühl, dass die jetzt nicht ganz so geil ausfallen werden wie in den Jahren davor, da einfach die Hersteller nicht aus dem Vollen schöpfen können. Ja.
Mhm. Ja.
Oder die haben gerade ganz andere Probleme als Überbestände in den meisten Fällen.
Schauen wir es uns an. Keine Ahnung. Wann ist denn Black Friday? Weißt du das?
Auch wenn es Zeit ist. Ich glaube November, oder? 1. November oder 3. November Wochenende.
So traditionell. Ich versuche gerade zu goggeln oder zu ekosieren.
Weißt du, im Handel vorbereitend ist Black Friday schon durch. Ja, was du jetzt nicht schon verkauft hast für den Black Friday, geht nicht in den Handel.
Schnäppchen. Es gibt tatsächlich die Seite blackfriday.de, das vergesse ich immer wieder. Am 26. November.
Also drittes
November. Also sechs Wochen sind wir noch hin. Ja, das interessiert mich heute herzlich wenig.
Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle auch gut sein für heute. Hä?
Damit du morgen früh um 7 wieder dein Frühstück genussvoll einnehmen.
Schön Salz in die Wunde. Ich sehe schon.
Dann darfst du Salz essen eigentlich?
Es gibt so kleine Mini-Salztütchen, die man sich nehmen kann, wenn man es unbedingt braucht. Aber natürlich raten die ganzen Ernährungsberater davon ab, nachzusalzen. Und ich muss auch, also ich war zu unseren Belkin-Zeiten, Carsten, war ich ja auch ein Salzmonster. Da habe ich ja ohne überhaupt zu probieren, ob es schmeckt, habe ich nachgesalzen.
Und wie heißt das andere? Das ist MSG für asiatische Küche.
MSG? Ach, du meinst Glutamat oder was?
Mono. Oh Gott, jetzt zwingst mich schon wieder in die Recherche. MSG. Value Inspired by People. Na, das sind Mononatriumglutamat, genau. Ja, eben nicht nur, es ist so der, oh Gott, da gibt es
diesen japanischen Begriff. Ja.
Es ist, glaube ich, der fünfte oder sechste Geschmacksrichtung, die aber schwer zu definieren ist.
Ach, Umami meinst du?
Genau.
Ja, red doch Deutsch mit mir.
Oder NMG, eine Glutamatsäure.
Ja, das ist Umami.
Ging ja auch lang die Mehr, China-Restaurant, Krankheit etc. hat sich mittlerweile herausgestellt, gibt's alles nicht.
Nein, Salz hat halt, Salz per se ist ja nicht schlecht, du brauchst ja eigentlich auch Salz. Oder Salze. Salz hat ja die blöde Angewohnheit, dass es Wasser zieht, also dass du Wasser einlagerst, ne? Und je nachdem, wie fit dein Körper ist, kannst du halt mehr oder weniger Salz vertragen. Punkt. Ja, zu viel Salz ist einfach nicht gut. Das ist wie bei allem, in der Dosis liegt das Gift. Ich könnte jetzt hier einen 3-Stunden-Monolog über Ernährungshilfen halten. Auf der einen Seite ist vieles nicht so schlimm, wie es durch die Medien geprügelt wird. Auf der anderen Seite wird ganz vieles, was echt schlimm ist, dann schön geredet. Da muss sich jeder versuchen, sein eigenes Bild zu machen. Wie soll ich sagen? Es ist, die Dosis macht das Gift am Ende vom Tag.
Ja, wie immer. Da gibt es ja dieses Märchen von der Königstochter, wo der König seine Kinder, die Wahlstelle, die Kinder sollen ihm sagen, wie sehr liebst du mich? Und dann kommen halt so Texte raus, ich liebe dich wie bla bla bla. Und die vierte Tochter sagt dann, ich liebe dich wie die Menschen das Salz. Woraufhin er erzürnt ist und sagt, was willst du, das ist ja gar nichts, verschwinde. Und irgendwie erlangt sie dann wohl Macht über seinen Koch und verbietet ihm Salz. Und dann wird dem König klar, was die Tochter eigentlich damals gesagt hat. Und so weiter, kleiner Exkurs in die Märchenwelt. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Märchen genau hieß, muss ich an der Stelle auch ehrlich zugeben. Salz ist schon wichtig, MSG ist auch wichtig. Und euch dann nach Bad Reichenhall zu packen und sagen, ihr dürft kein Salz mehr essen, ist natürlich auch irgendwie ein kleiner gemeiner Witz.
Sie sagen ja nicht, du darfst kein Salz mehr essen. Das ist ja, also diese ganzen Leute, das ist fair enough, die verteufeln das ja nicht. Sie sagen einfach nur mit Maß und Ziel. Und viele Dinge haben halt schon eine natürliche Salzung. Und natürlich musst du ein Nudel und ein Kartoffelwasser salzen. Und du sollst ja auch nicht aufhören, Nudeln und Kartoffeln zu essen. Und natürlich musst du dein Essen abschmecken. Aber auch da ist halt die Form der Gewohnheit. Und die geschmeckte Salzmenge gegenüber der verwendeten Salzmenge ist halt, da lässt sich halt sehr viel mit Sellerie und Zeug machen. Also mit anderen Aromageschichten und Zutaten. Natürlich ist es einfacher, den Salzstreuer zu drehen und schön mal drauf zu peppen. Die probieren schon sehr, sehr hart zu sensibilisieren, keine Fertigprodukte zu essen, die Ernährungspyramide ein bisschen zu beachten. Solche grundlegenden Dinge, die unsere Kinder schon im Kindergarten eingeimpft kriegen, ja, die wir einfach leider vergessen haben meistens.
Von uns oft genug.
Ja, genau. Kind isst nicht so viel Süßes.
Es kommt immer und alles wieder zurück. Das ist halt auch so eine Binse, die er sich leider immer wieder bewahrheiten tut.
Ja, und so Dinge wie, ich fühle mich körperlich nicht so gut. Ich glaube, ich lege mal so einen Fruchttag ein. Oder einen Obsttag, wie es so schön heißt, ne?
Echt, auf die Idee bin ich noch nie gekommen.
Ja,
so schlecht habe ich mich noch nie gefühlt.
Hab ich schon öfters mal gehört. Gott sei Dank nie oder selten gemacht. Nee, eigentlich nie gemacht. Aber das ist natürlich auch ein kompletter Unsinn, den du deinen Körper antun kannst. Die Mischung, wenn du, ich glaube, du bist ja auch ganz, ganz gut unterwegs. Wichtig ist halt die ausgewogene Mischung von dem ganzen Scheiß. Und dann kannst du auch zwischendurch alles essen, alles zu dir nehmen. Ja. Zum einen macht die Dosis das Giften. Zum anderen, wenn du alles gut mischst und nicht jeden Tag dein Burger isst. Das sagt keiner was, dass du keinen Burger essen darfst, aber halt nicht jeden Tag.
Ja, ja.
Aber was ich aber am interessantesten fand, muss ich so noch abschließend sagen, lieber Tobi und lieber Markus Rippke, wenn ihr das hört, ja, vergesst den Scheiß mit der Eiweißdiät. Das ist alles Kacke, Mann. Abends so viel Eiweiß essen macht ja auch eine Fettrebe am Ende vom Tag.
Ja, das haben sie bestimmt gehört, die beiden.
Mit Sicherheit. Ja. Nein, ich fand so krass, weil manchmal fragt man sich ja, warum hast du Blutwerte, wie du sie hast? Du hast wenn ich jetzt abends über einen Monat keine Kohlenhydrate bewusst abends gegessen habe, sondern versucht habe, nur mich eiweißreich zu ernähren und dann sagt mir aber das nächste Blutbild, deine Leberwerte sind komplett scheiße, Mann. Und denkst du, ich habe gar nicht getrunken, was war das überhaupt? Ja, wenn du abends Eiweiß isst und da kommt die Geschichte wieder raus mit der Mensch verdaut tagsüber. Und wenn du abends Eiweiß reinschiebst, dann baut deine Leber das Eiweiß in Zucker um und du kriegst eine Fettleber und hast extrem scheiß Zuckerwerte und scheiß Leberwerte, aber abgenommen hast du trotzdem
nicht. Das ist krass, was für eine Maschine so ein Körper ist, wie alles zusammenhängt.
Das ist die größte Erkenntnis und damit schließen wir das Ding heute einfach auch mal. Der Mensch ist einfach eine Maschine und der Körper ist sein höchstes Gut. Ja,
ja, und die meisten behandeln ihr Auto besser als den eigenen Körper.
Fair enough, das Wort zum Sonntag, Donnerstag.
Carsten Mittwoch.
Mittwoch. Whatever. Vielen Dank für deine Zeit.
Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und grüß euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.